Hier ist Radio Duisburg.
Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske.
Da kommt Onkel Kobi himself einmal mit ins Stadion, seit weiß ich nicht wie lange. Und dann sieht er tatsächlich ein torloses Spiel, ein 0:0. Ist wirklich so, Tim. Unser Kollege Jens Kubiolke, der ja den beliebten Onkel Kobi mimt, war mal wieder mit im Wedau-Stadion gegen Meppen. Ja. Und dann, ja.
Dann so ein Spiel. Er war nicht sonderlich amused, kann man sagen.
Der war wirklich, also man muss ja sagen, der ist jetzt nicht so, der gehört jetzt nicht zu den Leuten, die immer da sind. Aber wenn der kommt, ne, dann brennt der, finde ich, auch in der Kurve so richtig. Dann brennt der Lichterloh. Der ist dann immer wütend, wenn die Leute nicht mitsingen. Und warum ist denn hier keine Stimmung? Und stimmt dann auch, weiß ich nicht, wenn du 0:6 zurückliegst, noch Fangesänge an und so. Aber ich weiß nicht, ob das eine Art Fluch ist. Der hat hier sehr lange, sehr, sehr lange keinen Sieg mehr bei uns an der Wedau gesehen.
Ja, das haben aber auch andere nicht. Also der Sieg gegen Zwickau, ein Spiel davor, das war ja auch ein bisschen outstanding. Ne? War ja ein bisschen aus dieser wunderbaren, ja, wie soll man sagen, Statistik herausgegriffen und Ausnahmen bestätigen ein bisschen die Regel. Deswegen, also man hätte gegen Meppen tatsächlich dann ein bisschen mehr erwarten können, aber da gehen wir ja sicherlich gleich noch ein bisschen genauer drauf.
Klar, reden wir drüber. Nur vorab nochmal, wir müssen gucken, dass wir den jetzt einfach noch 2-3 Mal zu Heimspielen mitschleifen, weil irgendwann, also irgendwann muss ja da auch mal was nochmal gehen. Boah, zu Hause. Ich denke, wir werden noch 1 oder 2 Heimspiele mal gewinnen.
Sollten wir auf jeden Fall. Hoffnung ist da. Aber ob wir Kobi da mitbekommen, boah, der war ja schon irgendwie, wie gesagt, der war ja nicht sonderlich amused nach dem Spiel auch. Also das war, hat ihm, glaube ich, jetzt wieder für die Saison gereicht. Ich glaube, das war sein O-Ton.
Ja, also das ist dann, da trennt sich dann halt einfach die Spreu vom Weizen. Die treuen 10.000 stehen da halt auch, wenn es nicht so gut läuft.
So ist es.
Lass uns gleich drüber reden, ob das ein nicht so gutes Spiel war oder nicht. Eine Sache ist uns aufgefallen, aus der Kurve tatsächlich. Pfandbecher, wir haben es noch gelobt, zum Auftakt sozusagen. Ich habe es ja auch erwähnt, dass es bei den Frauen auch einigermaßen okay lief, als die jetzt hier bei uns gezockt haben, wo das Stadion ja wirklich voll war. Und dann kommst du jetzt beim Spiel gegen Meppen am Samstag in der Halbzeit oder nach der Halbzeit zurück in die Kurve, zurück zu uns in Block I und hast auf einmal wieder so einen normalen Plastikbecher in der Hand. Also irgendwie ist das mit den Pfandbechern da dann doch nicht mehr rund gelaufen, ne?
Ja, mir wurde dann auch zu meiner großen Verwunderung wieder ein Plastikbecher in die Hand gedrückt, als ich mir ein Bier geholt habe. Und das ist unbestätigt. Mir wurde dann von mehreren Leuten, die auch einen Plastikbecher bekommen hatten, gesagt, scheinbar sei man nicht mit dem Spülen hinterhergekommen, weil die Becher nicht vor Ort in den Kiosken gespült werden, sondern zentral irgendwo. Und dann sei man da wohl nicht hinterhergekommen. Wie gesagt, möchte aber dazu sagen, Disclaimer, das ist jetzt etwas, was jetzt unbestätigt ist. Das ist das Hörensagen, was so in der Kurve dann gesagt wurde. Scheinbar waren nicht genug gespülte Becher vorhanden.
Aber das ist ja auch eine unserer Linien. Wir sagen ja, wir reden ja auch über unsere Eindrücke. Und das war halt der Eindruck, den wir da bekommen haben. Aber wir haben schon zu Genüge über Pfandbecher geredet und reden ja auch immer wieder über Bier. Lass uns jetzt einmal über das Sportliche reden. Diese Partie. Ich habe mir die Zusammenfassung natürlich hinterher auch nochmal angeguckt. Ich bin aber aus dem Stadion gegangen, um mal mit meinem Gefühl anzufangen und habe mir gedacht, mein Gott, wir haben doch Schüsse abgegeben auf das Tor. Da hätte doch mal einer reingehen müssen. Ging es dir ähnlich nach Abpfiff?
Ja, mir ging es auch so. Wir hatten sehr viele Schüsse, allerdings halt nichts Zwingendes. Wir hatten 22 Schüsse, allerdings davon nur 3 aufs Tor. Das ist natürlich dann nicht zwingend genug. Wir hatten aber auch 61% Ballbesitz. Daher kommt ja auch dieses Gefühl, das man dann hat. Ne, wir waren eigentlich die Mannschaft, die bis zum letzten Drittel eigentlich komplett dominierend war. Was man aber dann Meppen zugutehalten muss, ist so im letzten Drittel verteidigen können die ja wirklich wie die Berserker. Ne, also man kann Stefan Krämer, dem Trainer der Meppener, ja viel vorwerfen. Aber was er geschafft hat, ist da wirklich Beton hinten anzurühren. Und dann bei diesem Auswärtsspiel, wo wir ja auch erwähnt hatten, dass die Auswärts ja bis jetzt komplett schwach aussahen, wirklich geschafft, die Mannschaft da gut einzustellen. Und dann haben wir das Problem, dass wir nicht genug Durchschlagskraft entwickeln und auch mal wieder mit einer etwas anderen, beziehungsweise Ziegner es wieder mit einem anderen Sturmduo versucht hat. Ne? Ja. Es ist immer so ein bisschen, wer wird der Co. von Moritz Stoppelkamp? Diesmal war es Ekene.
Hat auch nicht so gut, obwohl du ja auf Ekene eigentlich viel hältst. Ich meine, wir haben ihn Anfang der Saison häufig gesehen, da habe ich ja auch gesagt, ey, das kann schon was werden. Aber irgendwie funktioniert's nicht so. Moritz Stoppelkamp hat noch sein One and Only nicht gefunden, beziehungsweise er hatte ihn vielleicht jetzt einmal, aber das ist ja jetzt im Moment auch nur eine theoretische Überlegung mit Sebastian Mai. Ja, wer macht's dann? Wer macht's am Ende? Es ist so wieder ein Zeichen gewesen, auf jeden Fall an Aziz Bouadouz. Dieses Spiel, muss man ganz klar sagen, Ekene startet, dann sagt man sich ja, okay, dann kann Bouadouz ja von der Bank kommen, aber es war, wie wir schon richtigerweise spekuliert haben, dann am Ende so, dass dann Benjamin Giert gekommen ist.
Ja,
und
ja,
wenn du dir den Kader, wenn du dir die Aufstellung durchgelesen hast und auch die Bank, dann hat halt Nama gefehlt, ne, bei diesem Spiel. Und das ist eben Aziz Bouadouz gewesen. Das, wenn du da etatmäßiger Stürmer bist, das muss eine ganz schön bittere Pille sein.
Davon gehe ich aus. Ne, wir hatten ja auch schon drüber geredet, ihm wurde ja auch schon dann ne, Basti Mai auch vorgezogen.
Ja.
Ne, dann ist Giert ja wieder gekommen, hatte jetzt ja nach seiner langwierigen Verletzung zur 58. Minute sein Comeback. Und da scheint es dann so zu sein, dass weder ein König noch ein
Philipp König gibt's auch noch, ne?
So, ne? Und da würde ich gleich kurz auch noch mal gern drauf eingehen, was macht man mit dem? Aber kurz, um das abzuschließen, wenn dann Bouadouz nicht mal auf der Bank sitzt und in den letzten Spielen ganz klar das Zeichen gesetzt wurde, klar, er hatte jetzt gegen Zwickau, ist er gestartet, ne?
Gegen Zwickau?
Ja.
Bouadouz?
Ja.
Nein, da ist doch Mai gestartet.
Da ist Mai gestartet. So,
gegen Freiburg 2 ist er gestartet.
Ach, Entschuldigung, natürlich. Gegen Freiburg 2. Mein Gott, siehste, ich halte mich nur eigentlich nur an den guten Sachen auf. Gegen Freiburg 2 ist er gestartet und jetzt fällt er, mein Gott. Und jetzt
schlimm.
Und jetzt fällt er komplett aus dem Kader. Ne? Also, was sind das für Diskrepanzen?
Aber gegen Freiburg 2, ich glaube, da stehen wir mit unserer Meinung nicht alleine da. Ist jetzt egal, ob du irgendwie in Facebook-Gruppen unterwegs warst, nach dem Spiel oder im Portal. Und wir haben es auch gesagt, ne? Das war halt wieder nichts. Ne? Jetzt kann man sagen, gut, da wurde niemand gefüttert, da ist auch ein Moritz Stoppelkamp noch grauer geworden in dem Spiel, weil er einfach nur gewartet hat. Aber es ist ja letztendlich so, und auch darüber haben wir schon mehrmals gesprochen, es ist ja, wenn man den Trend sich anschaut und auch die auch längerfristig auf die Saison schaut, es ist so, also ich habe jetzt nicht den Bouadouz-Moment oder gesagt, ach jetzt hat er es verstanden, jetzt kommt er langsam und dann passiert halt sowas. Ja, wie geht mit, du wolltest auch noch drüber reden, was ist mit Philipp König, ne? Also bei Gordon Wild hat der Verein ja im Prinzip schon klare Kante gezeigt, wobei da ja noch weniger Verwertbares kam.
Ja, der hat ja auch kaum gespielt.
Ich überlege gerade, wann hat er denn mal ein paar Minuten gemacht? Ganz wenig, ne? Also am Anfang der Saison meine ich dann mal.
Wurde er mal eingesetzt und dann ist er hinten raus ein, zwei Mal gekommen, aber ich kann mich auch kaum erinnern.
Na,
aber mich darf man ja auch nicht mehr fragen, ich weiß ja auch nicht mehr, welcher Stürmer gegen Zwickau gespielt hat.
Jetzt häng mich da doch nicht dran auf, mein Gott, das kommt mal vor. Gibt so viele Spieltage. So, genau, Philipp König, ja, ist das dann der nächste Rohrkrepierer, weil was er gezeigt hat, war jetzt auch nicht so krank, ne, wenn man mal was von ihm gesehen hat.
Nee, und ich weiß auch nicht, ob man dem Philipp König da Unrecht tut, weil ja auch andere Stürmer die Durchschlagskraft fehlt oder wir ja, das zieht sich ja durch die gesamte Saison, dass wir keine Konstanz auf der Stürmerposition haben und dann ist König ja auch erstmal sehr schleppend in die Saison gekommen, er wurde auch durch Corona zurückgeworfen, dann hieß es ja Corona und dann hatte er Fitnessrückstand und dann hat sich das so eingependelt, dass ein Philipp König nicht wirklich eine Option ist, dann ist er ja auch mehrmals gekommen. Wenn man jetzt, sag mir, hast du einen, wo du gerade nach einem Bouadouz-Moment gefragt hast, sag mir, hast du einen Philipp-König-Moment?
Nein, aber ich glaube, bei Philipp König ist es ja eine andere Startvoraussetzung, ne? Hätte der jetzt seinen einen oder seine zwei Philipp-König-Momente gehabt, so ist das ja manchmal bei einem Stürmer, weißt du, dann hätte er seine zwei Butzen gemacht, dann hätte er sich reingegroovt, hätte natürlich auch auf dem Papier was zu zeigen, dem Trainerteam, guck mal, ich bin ja zweimal gekommen, hab zweimal genetzt, aber da leider unglücklich geblieben und ja, deshalb dann jetzt also Stoppelkamp mit Ekene und dann ja mit Benjamin Giert. Deine bescheidene Meinung, also der Wechsel, ich meine, wir wissen, wie das Spiel ausgegangen ist, aber der Wechsel, Ekene raus, Giert rein, war da für dich ein deutlicher Unterschied zu erkennen?
Leider nicht.
Nee.
Das Problem ist, dass wir auch damit viel zu wenig Durchschlagskraft hatten. Ekene leider häufig unglücklich. Vielleicht bin ich dazu verliebt, aber ich hatte mich im Vorhinein gefreut. Hinten raus kann man aber leider sagen, dass wir auch damit keinen wirklichen Überraschungsmoment hatten. Problem ist ja auch, was wäre gewesen, wenn jetzt ein Basti mal fit gewesen wäre? Mhm. Hätte der dann vielleicht gespielt? Ne? Ist die Frage. Man möchte natürlich auch einen Ekene auch noch die Chance geben. Ob man das dann einem König nicht geben möchte und einem König verwehrt. Ich sehe einen Ekene vor einem König, aber ja. Dem wird halt nachgesagt, dass er im Trainingsraum die Nummer 1 ist, aber auf dem Platz nicht.
Ne? Tja, und Trainingsgötter soll es geben.
Ja, weil er ja auch diese Statur hat, weil er ja auch, und das machte für mich dann auch Sinn, dass dann gesagt wird, wir stellen auch wieder einen massigen Stürmer auf und versuchen dann diesen, man hat ja mit einem massiven Abwehrriegel, der ja auch kam, von Meppen gerechnet, das dann damit irgendwie aufzubrechen. Ja, also ich sehe den Ansatz dahinter und ich sehe auch, dass Ziegner zeigen möchte und auch versucht, viel zu probieren. Ne? Man kann sagen, festgespielt hat sich auf jeden Fall das Mittelfeld. Im Sturm ist es halt immer noch das typische Are you the one?
Ja, die Frage, es ist sehr gut. Ne? Also es ist ja wirklich so. Man wartet noch auf den passenden Topf zum Deckel Moritz Stoppelkamp. Eine Baustelle, die offen bleibt, wird sich zeigen, wie sich das in dem im nächsten Match entwickelt. Wenn wir nochmal kurz beim Mappen bleiben und mal so eine kleine Bestandsaufnahme machen, dann sei hervorzuheben, dass ja auch Alabak hier zurückgekehrt ist.
Ja, genau. Wir hatten es in der letzten Woche schon erwähnt. Ich hätte mich gewundert, dass er dann direkt von Anfang an spielt tatsächlich.
Durfte dann seine 60 Minuten mal machen, ist ja auch für ein Comeback schon ordentlich.
Erfrischend fand ich's. Man sieht auch sofort, dass der, wenn er wieder fit ist, Ziegner hat es auch gesagt, als er ihn rausgenommen hat, man sah auf jeden Fall den Verschleiß. Dass er nach so einer langen Zeit dann auch wieder Zeit braucht. Ne, 60 Minuten sind dann auch, glaube ich, genug. Ich fand's gut, das war wieder ein zusätzliches Element im Mittelfeld, das uns auch gefehlt hat, auch ein bisschen der Überraschungsmoment. Ein Bakir, finde ich, hat immer wieder Ideen, ist auch immer wieder etwas unberechenbarer.
Ja.
Und ich glaube, dass wir noch weiterhin Freude an ihm haben werden, wenn er dann auch langsam wieder fit ist.
Ja.
Ne? Und dann zur gleichen Zeit kam ja, als er ausgewechselt wurde, kam für ihn Push.
Ja, wir hatten es ja ursprünglich andersrum vermutet, dass er mit Push, dass er Push starten lässt, aber ja, war dann offensichtlich Alabak hier schon fit genug. Aber du sagst es ja schon, lass den Jungen mal noch ein paar Meter gehen und dann macht er auch wieder die volle Strecke.
Ja, genau. Selbes war ja dann so nur umgekehrt. Wir hatten es ja dann richtig, dass Giert dann auch reinkam. Gleich ist es bei Giert. Auch da war es leider nachdem man 60. Minute, 58. Minute gewechselt hat, auch das war ja leider wirkungslos. Also es ist jetzt ja nicht so, als hätte man gesagt, Ekene war schlecht und als Giert dann reinkam, war das ein ganz anderes Spiel. Auch der hing ja in der Luft.
Ja.
Und auch da hat Ziegner ja sich zu geäußert und gesagt, auch da, sie sagte irgendwie sowas, der ist spielbereit, aber der ist nicht fit.
Ja.
Ne? Dementsprechend muss man das vorsichtig bewerten. Ich glaube, dass es, wenn beide wieder fit sind, Bakir und Giert, dass wir dann auf jeden Fall da wieder Elemente drin haben, die auch uns ein bisschen mehr Durchschlagskraft geben.
Mhm. Weil daran, also das ist ja, also erstmal bleibt natürlich dieses Motto, dass das einzige Konstante die Inkonstant ist. Ne? Also das ist ein Thema. Das geht ja aber auch einher mit der fehlenden Durchschlagskraft, die wir ja immer wieder bemängeln. Ne? Und das hat ja da leider der Kollege Onkel Kobi sich falsch ausgerechnet, dass nach einem 4:0 dann beim nächsten Heimspiel das nächste folgt.
Ja, die also Logik gibt's beim MSV
das
nicht.
Das Problem bleibt dann leider bestehen. Wenn wir noch so ein bisschen durchgehen und uns das Feld runterarbeiten, dann hast du mit Bakalorz, Janda und Freier erstmal nichts Überraschendes. Aber du hast ja dann den Wechsel gehabt, der frei runtergenommen hat und Jonas Michelbrink mal wieder auf den Platz gebracht hat, wo wir uns ja auch gefragt haben, wo ist er gewesen? Eigentlich ja auch ein super talentierter Spieler. Ich habe ihn dann aber, weiß ich nicht, im fortgeschrittenen Spiel, der ist ja dann erst relativ spät gekommen, 75., 76.,
ja.
Ja, ihn gar nicht mehr so aktiv wahrgenommen. Also mir ist jetzt keine Aktion im Kopf geblieben.
Nee, mir leider auch nicht.
Vielleicht hat Onkel Kobi auch von hinten zu laut geschrien und ich war zu abgelenkt, aber ich meine
groß, aber auch in der Zusammenfassung, du hast ja auch die Zusammenfassung gesehen, auch da für mich jetzt kein großer Impact aufs Spiel. Aber meine Vermutung ist halt auch, dass der leider nicht die Körperlichkeit hat und dann auch nicht der Chainbreaker ist, um dann so eine Betonabwehr dann auch nochmal zu durchbrechen. Was er auf jeden Fall hat, ist die Kreativität. Die Frage, die bleibt, ist, kann ein Michelbrink, wenn er ja, so ein bisschen mehr Drittliga-Luft schnuppern darf und auch so ein bisschen mehr durch diese Knochenmühle geht, ist der dann auch noch für uns in Zukunft, ist das ein Ding, dass wir noch Freude an dem haben, so wie wir das auch von einem Alabak hier vermuten und das auch sofort sehen.
Ja, ich meine, es ist ja so, dieses Konzept Ausbildungsverein, was der MSV Duisburg ja inzwischen auch wirklich sichtbar fährt, das könntest du natürlich nochmal eine Runde entspannter fahren, hättest du die letzten Spiele erfolgreich bestritten, also oder nein, hättest du insgesamt mehr Spiele erfolgreich bestritten, hättest du schon diese Entspannung zu sehen, das zeichnet sich ab, dass wir unser Saisonziel locker erreichen, ne? Und dann, also jetzt musst du ja dann tatsächlich doch noch immer abwägen, ja, kann ich wirklich die jungen Leute spielen lassen, dürfen die Praxis schon sammeln, ist das nicht zu sehr ein Wagnis, ne?
Ja, genau, das sieht man halt auch, dass er auch in Außenverteidigern immer wieder mal durchmischt und auch da, ne, sehen wir häufig Mogultai, den fand ich übrigens, wo wir gerade bei jungen Spielern sind, den fand ich in dem Spiel leider auch ein bisschen schwach, da ging viel über die Seite. Ich finde aber richtig insgesamt, dass natürlich müssen wir uns das auf die Fahnen schreiben, Ausbildungsverein, wir müssen irgendwo unsere Nische finden und dann halt auch uns damit irgendwie so einen Namen machen, dass wir in den nächsten Jahren, wir haben ja dieses Damoklesschwert, das über uns schwebt, dieser geplante Aufstieg 2025. Ja. Wie willst du das erreichen? Willst du das mit einer Mannschaft erreichen, die im Durchschnitt 30 Jahre alt ist?
Nee.
Und dann in der zweiten Liga dann wieder durchgereicht wird, ne, die irgendwie in der dritten Liga einen Leistungsgrad spielt oder die so ein bisschen noch Luft nach oben hat?
Ja, man nein, nimmt, ne? Der Ansatz ist richtig und ich finde das auch gut, ne, dass das gelebt wird im Moment, dass man das sieht als Zuschauer, Zuschauerin, aber man könnte es halt noch entspannter leben. Das war mein Punkt jetzt gerade. Man könnte es noch entspannter leben, wenn man nicht so fahrlässig teilweise, so inkonstant wieder gehandelt hätte.
Ja, diese Entspannung, die ist auch einfach nicht da, eben weil wir diesen Druck haben.
Ja.
Also ich bin insofern entspannter als die letzten zwei Saisons, eben weil ich glaube, dass wir bis zum Schluss nichts mit diesem Abstiegskampf zu tun haben.
Ja gut, das ist aber auch nicht schwer. Also entspannter als in den letzten zwei Spielzeiten zu sein.
Ja, ne, aber was mich halt unentspannt macht, beziehungsweise ist halt ne, dieses Ding, wir müssen aufsteigen und deswegen hoffe ich einfach, wo wir auch schon wieder gucken müssen, Michel Brink hat noch einen Vertrag bis 24, den nehmen wir mit und das will ich auch, das finde ich gut, aber wer auch einen Vertrag bis 2024 hat, ist zum Beispiel ein König, wo man sich auch fragen muss, komm, nehmen wir den mit in die nächste Saison, wir müssen langsam auch mal in die nächste Saison gucken, wen können wir überhaupt dann nächste Saison holen, werden wir das auch wieder schaffen, Leute wie ein Jonas Michelbrink, also auf diesem technischen Niveau für uns zu gewinnen, die auch sehen, hier spielen, wir haben die Chance beim MSV, da spielen jetzt nicht nur irgendwelche alten Recken, die versuchen das Drittligageschehen irgendwie aufrechtzuerhalten, sondern da geht was nach vorne und da habe ich auch die Chance, mich weiterzuentwickeln.
Ja, da wird sich jetzt, da werden sich jetzt Ralf Heskamp und Co. demnächst dran messen lassen müssen, ne? Also das ist ja jetzt wirklich der erste gestalterische Akt, ja, wo Ralf Heskamp wirklich zeigen muss, so, ich bin die richtige Wahl gewesen, ihr habt hier den richtigen neuen Sportdirektor verpflichtet. Da wird er, also das ist für mich jetzt viel relevanter als alles, was er bisher gemacht hat.
Ja, absolut. Gerade wenn es jetzt in die nächste Saison geht, weil da muss ein Ruck durch die Mannschaft gehen. Da müssen ja, Katsching mal wieder.
Ja.
Da muss halt in der nächsten Saison muss dieser Schritt gegangen werden. Wie gesagt, wir müssen nächste Saison jetzt noch nicht zwingend aufsteigen, aber man muss eine Entwicklung nochmal sehen. Man muss sehen, wir haben ein funktionierendes Korsett aus dem und dem und dem Spieler, der jetzt seit ein paar Jahren hier spielt, der sich vielleicht auch ein bisschen mit dem MSV identifiziert, über Moritz Stoppelkamp hinaus.
Ja.
Und dann halt noch garniert mit Spielern, die auch Bock auf den MSV haben, unter 25 vielleicht sind und dann auch sagen, hier der MSV ist das Sprungbrett und die kratzen an der zweiten Liga, um dann spätestens in zwei Jahren aufzusteigen mit einer Mannschaft.
Das heißt, ist eine sehr, sehr, sehr schöne Ausführung. Also wenn ich mir was wünschen dürfte, ja, dann, um das für mich auf den Punkt zu bringen, dass du eine Mannschaft nächste Saison hast, ja, die auch an einem schlechten Tag mit einem SC Freiburg 2 mithält, ja. Vielleicht jetzt nicht unbedingt mit Elversberg, weil die so ein bisschen out of the box sind, ne? Aber eine Mannschaft, die im Prinzip mit dem oberen Drittel oder den oberen vier, ja, auch an einem schlechten Tag klarkommt. So eine Mannschaft.
beziehungsweise wenn, wo du gerade Freiburg 2 ansprichst, eine Mannschaft, die auf einem technisch hohen Niveau spielt. Ne? Also Freiburg 2 hätte man jetzt auch nicht zwingend nach der letzten Saison jetzt auch nicht so weit oben auf dem Zettel gehabt. Ja. Jetzt, wo man sie spielen sieht, muss man ja sagen, ja, die sind dadurch, dass sie die Körperlichkeit reingekriegt haben und technisch, ne, dass sie technisch gut sind, dass wir mit Sondermannschaft mithalten können. Und gegen Zwickau sahst du das auch teilweise, dass eine Spielanlage da ist. Die Leute, die wir haben, im Mittelfeld, ein Frei, ein Jander, die oder auch ein Baccalords, die kommen von Mannschaften, die auch einen technischen Anspruch haben. Die kommen aus eigentlich, die haben eine gute Reputation in Jugendmannschaften häufig. Eigentlich finde ich das Konzept dahingehend gar nicht schlecht. Es ist nur das Problem, dass man immer wieder beim MSV das Gefühl hat, dass solche Spieler, die eigentlich, wo man sagt, ey, da könnte ja noch was gehen, da ist doch Potenzial vorhanden, dass die PS bei uns nicht auf den Platz bringen.
Ja, ja. Also werden interessante Wochen auch für uns. Wir haben ja die komfortable Position, dass wir das betrachten und drüber berichten dürfen. Wenn man da handelnder Akteur ist, glaube ich, wird es deutlich stressiger nochmal. Wenn wir kurz nochmal Meppen abschließen, wir haben uns gerade so, wir sind so weggedriftet vom Meppen, ja, aber ja. Ich glaube, es ist ganz natürlich im Gespräch geschehen, deshalb werdet ihr uns diesen Ausflug verzeihen. Wir haben über Chancen gesprochen und am Ende wäre es fast wieder so ein MSV-Spiel, so eine typische MSV-Niederlage geworden, wenn du dich erinnerst. Ganz zugespitzt, es gab mehrere Chancen von Meppen und eine krasse noch in der ersten Minute der Nachspielzeit. Da hat Müller es gerade nochmal geschafft, den Ball rauszufischen. Hat er gerade noch weggefaustet, wenn du dich erinnerst. Eine der letzten Szenen im Spiel. Ja?
Ja, ja, ja. Ja.
Weil sowas passiert ja dann gerne mal beim MSV Duisburg. Da kannst du wieder auch von Glück reden am Ende. Also du stehst mit einem 0-0 da und den Punkt und hasse und so, ne? Mhm. Aber jetzt so diese Heimeuphorie zu entfachen, da brauchst du halt mehr. Und vor allen Dingen, um auch mal wieder mehr Leute ins Stadion zu locken. Klar, waren jetzt wieder über 10.000 im Stadion, aber mit freundlicher Unterstützung von Boosters Meppen.
Ja, ne? Die haben gute Leute mitgebracht, ne, dafür Meppen. Das finde ich auch immer wieder schön. Also, es ist so, dass du bei solchen Spielen dann immer die Gefahr läufst, gerade weil wir dann ja auch mit über 60% Ballbesitz und lange Zeit auch mit einem Fälscher, der auf Außen gespielt hat und zusammen mit einem Mogultai auf Außen immer wieder sehr hochgerückt bist, um halt Druck zu erzeugen. Gerade ein Fälscher lässt sich dann ja gerne mal, technisch finde ich, ist der über die meiste Kritik erhaben, aber der ist ja eher der Typ Kleiderschrank. Der lässt sich dann auch gerne überlaufen und Mogultai ist das auch passiert. Das heißt, wir hatten immer wieder mal die Gefahr, dass wir von einem Konter dass wir einen Konter kassieren, ne? Und Meppen hat uns das letzte Saison schon gezeigt, dass sie gerne mal dann irgendwie völlig aus dem Nichts ein Tor schießen. Letzte Saison war es dieses Weitschuss-Tor von Blacher. Und dann wir 0-1 verlieren, eben weil sie den Bus parken.
Genau. Ne?
Und die Gefahr hattest du dann halt jetzt auch wieder und das ist dann, natürlich ist, sagen wir, das ist ein MSV-Problem, aber gegen so eine Mannschaft, die uns zwingt, so viel nach vorne zu ziehen, das könnte jedem passieren. Ne? Das ist das Ding.
Ja.
Ne? Den Löwen ist das gegen Meppen, als Meppen zu Hause gespielt hat, dann vor zwei Spielen passiert.
Ja, genau, die Gefahr hast du immer. So, jetzt hast du 0-0 gespielt, jetzt hast du den Punkt, stehst auf Tabellenplatz 12, ist jetzt weder Licht noch Schatten. Ja. Also du hast weder den Platz an der Sonne noch versinkst du irgendwie im Tabellenkellersumpf, ja. Und dein nächster Gegner heißt VfB Oldenburg. Da wird Onkel Kobi definitiv nicht dabei sein, aber zumindest hat er, ich weiß nicht, ob man das so nennen darf, eine Meinung zum nächsten Gegner. Hören wir uns ran.
Onkel Kobi erklärt den nächsten Gegner.
Oldenburg. Wer an Oldenburg denkt, der denkt auch direkt an Bedeutungslosigkeit und was geht mir alles am Arsch vorbei. Und genauso geht's auch den meisten Oldenburgern. Wer kann, zieht einfach weg. Wiegald Boning, Klaas-Häufer Umlauf oder auch Dieter Bohlen, alle in der drittgrößten Stadt Niedersachsens aufgewachsen, alle weg, so schnell es ging. Einzig mega bemerkenswertes an Oldenburg, die Stadt ist eine der fucking fahrradfreundlichsten Städte Europas, inklusive Holland. 43% der Wege fahren Oldenburgerinnen und Oldenburger mit dem Fahrrad. Damit liegt die Stadt auf Platz 2 in Europa vor Eindhoven und Groningen. Klingeling. Genauso unnütz und bedeutungslos wie die Stadt Oldenburg ist auch der VfB. Herzlich willkommen mal wieder im Profifußball, liebe Jungs. Noch weniger Drittliga-tauglich als die Mannschaft ist auch fast nur das Stadion. Weder Rasenheizung noch Flutlicht. Nur durch eine Ausnahmeregelung des DFB darf Oldenburg überhaupt bei uns, bei den Profis, mal mitspielen. Vor wenigen Tagen aber dann die frohe Botschaft des Stadtrats aus Oldenburg. Ja, der Weg wird freigemacht für den Bau eines über 40 Millionen Euro Stadions. Der Geschäftsführer sagt, diese Entscheidung ist für Oldenburg enorm wichtig. Ich würde das fast gleichsetzen mit einem Aufstieg in die dritte Liga. Ja, genau das ist das Level beim VfB Oldenburg. Neues Stadion für 15.000 Zuschauer mit Licht, Strom und fließend Wasser? Fast so gut wie ein Aufstieg. Traurig aber war, der prominenteste Spieler des VfB Oldenburg war neben Hans-Jörg Butt der eine Klaus von Klaus und Klaus. Ja, und dann auch noch der fülligere von den beiden Klausen, Klaus Baumgart. Also, bevor Klaus den irischen Klassiker Wild Rover verunstaltet hat zu An der Nordseeküste, hat der noch nicht ganz so dicke Klaus tatsächlich beim VfB Oldenburg gespielt. Später war der dann schon etwas dickere Klaus von Klaus und Klaus für ein paar Jahre dann auch Vizepräsident des Vereins. Nach 46 Jahren ist er aber aus dem Verein ausgetreten, enttäuscht von dem verpassten Ausstieg aus der Oberliga, hat er über die Vereinsführung hergezogen. Die kann man doch nicht mehr ernst nehmen. Ja, harte Worte von dem Mann aus der musikalischen Kreisliga, der bis heute noch Klingelingeling, Klingelingeling, hier kommt der Eiermann, singt. Die Eier sind laut Text von Klaus vielleicht Güteklasse A, der Fußball aber so gar nicht. Also Klingelingeling, hier kommt der MSV, siegen wird das Team von der WEDAU. Ja, da fehlt eine Silbe, geht mir nicht.
Ja, danke für den Ohrwurm. Klingelingeling, Klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Ja, den kriege ich den ganzen Tag jetzt nicht mehr raus. Du fährst nach Oldenburg.
Ja, ich mache mich mit dem Auto auf dem Weg nach Oldenburg, alkoholfrei dann.
Oh Gott.
Mit zwei Freunden. Und ja, werde mir das Spiel im Marschwegstadion tatsächlich mal angucken. Da habe ich auch ehrlich Bock drauf, weil das ist so dritte Liga pur.
Und du bist auch so ein Fußballnostalgiker. Ich glaube, ich habe dich mal erwischt. Ich weiß nicht mehr, wie genau, über dieses Stadion auch geschwärmt. Ich habe das, nenne mich Laie, manchmal bin ich das ja auch, aber ich habe das gar nicht. Ist das so schön?
Nein, so schön ist es nicht. Aber der Marschweg ist halt, ja, das ist, da schreit alles dritte Liga, das hat auch noch so eine Tartanbahn.
Ach, sowas.
Und die müssen halt auch wegen Lärm, müssen die teilweise, die dürfen keine Abendspiele austragen wegen Lärmbelästigungen, weil das da am Wohngebiet, da beschweren die sich. Die
du
haben
nicht.
Auch, und die haben auch mit der Flutlichtanlage, das geht, also da geht auch nichts so, das heißt, die müssen immer nach Hannover ausweichen, wenn es heißt Abendspiel, das
Ach,
ist,
krass.
Ja, das ist ein bisschen bescheuert, aber Es hat für mich so viel, da schreit aus jeder Pore schreit das Marschwegstadion einfach so dritte Liga Richtung vierte Liga. Und das gibt in mir einfach, das gibt mir so dieses Gefühl, so ein bisschen mehr dieses Ding, mehr dritte Liga mögen wagen. So, weißt du, was ich meine? So dieses, fahre ich lieber nach Hoffenheim?
Ja.
Oder fahre ich lieber so in der ersten Liga oder fahre ich lieber nach Oldenburg zum Marschwegstadion? Ganz ehrlich, Zuschauerzahl ist die gleiche, wenn ich höher im Marschwegstadion und die Stimmung ist besser.
Ja.
Also weißt du, das ist einfach so ein Ding.
Ja, ich meine, wir zeichnen ja jetzt wie versprochen Donnerstag auf heute und vielleicht machst du das ja noch dem ein oder anderen Fan schmackhaft mitzufahren nach Oldenburg. Wird nicht schaden auf jeden Fall. Wenn du dir den Gegner anschaust, abseits von dem, was Onkel Kobi sozusagen hat, das ist ja schon wieder ein Spiel, das eher in die Richtung geht, also wenn man es tabellarisch auf dem Papier betrachtet, sollte man schon gewinnen.
Ja, ne? Da haben wir das gleiche Ding wie gegen Meppen. Die sind Platz 18, aber seit 6 Spielen ohne Sieg. Man kann so viele Sachen sagen, die für uns sprechen, die Mut machen.
Wie so oft.
Ne? Ja. Letzter Platz der Formtabelle. Die letzten 3 Spiele waren Niederlagen. Die letzten 5 Spiele nicht gewonnen. Und jetzt pass auf, Achtung, jetzt lasse ich die Bombe platzen. Die sind in Heimspielen noch unerfolgreicher als wir. Letzter Platz der Heimtabelle mit gerade mal 2 Siegen und auch noch als Kirsche auf der Sahne auch noch die meisten Gegentore in der Liga. Also da spricht sehr viel für uns. Letzter Heimsieg bei denen war am 7. Spieltag. Das ist halt also auch schon ewig her. Und ne, wenn wir mal Freiburg ganz ausgeklammert, wenn wir dann wieder unser erfolgreiches Auswärtsgesicht zeigen, dann geht hoffentlich auch noch mein Wunsch aus der letzten Folge auf, dass wir aus dem Spiel Meppen und Oldenburg 4 Punkte mitnehmen.
Ja, das wird dann noch klappen. Unsere Bilanz ist ein bisschen so wild einfach im Moment, ne? Wenn wir die letzten 5 Spiele betrachten, 2 Niederlagen, 2 Unentschieden, einen Sieg. Mhm. Wundertüte MSV Duisburg, aber du sprichst es ja gerade schon an, auswärts tendenziell erfolgreicher.
Ja, wir haben 5 Siege und 5 von unserer 8 Siege haben wir auswärts geholt. Ja. Also dementsprechend ist da die Hoffnung natürlich da, dass wir gegen eine Mannschaft, die zu Hause wirklich auch gar nichts reißt und generell die meisten Gegentore sich in der Liga fängt, dann mal wieder einen Sieg holen und auswärts gut spielen.
Ja.
Also ich gehe jetzt einfach mal ganz optimistisch davon aus, dass wir das so packen.
Ich erwarte von dir, dass du mit einem Sieg zurückkommst.
Sonst habe ich Duisburg-Verbot.
So, und jetzt müssen wir hier mal kurz, der Chefredakteur hat hier jetzt gerade so einen Zettel reingereicht. Das ist ja, wir bei Streifen 1902 sind ja auch spontan.
Ja.
Und zwar, das hatten wir eh noch auf dem Zettel, dass wir darüber reden, aber wir können es ja dann jetzt auch schon mal zumindest als Teaser in diese Folge einbauen. Ist so eben, wir haben jetzt, glaube ich, die Aufzeichnung, haben wir die gestartet, 11.30 Uhr oder so, 11, irgendwie kurz vorher, ist so eben tatsächlich bekannt gegeben worden, wer gegen Ingo Wald in den Ring tritt. Bei der Mitgliederversammlung Ende März, oder ist es noch Mitte, ist 22. auf jeden Fall, Helmut Sandrock. Und das ist kein unbekannter Name.
Nein, so viel
war schon klar. Tim, ganz kurz, wer ist das?
Ja, der war schon auch bei uns mal Vorstandsvorsitzender von 2000 bis 2002. Und dann ist er zum DFB gewechselt, war im Orga-Team der WM 2006, war von 2003 bis 2006 Turnierdirektor. 2008 war er DFB-Direktor für den Spielbetrieb, Talentförderung und Trainerwesen bei der Junioren-Nationalmannschaft. Und dann von 2012 bis 2016 war DFB-Generalsekretär, also ein Brett.
So, und jetzt ist die eigentliche News, die große News, dass sein Schattenkabinett im Prinzip bekannt geworden ist soeben. Und das steht halt auf dem Zettel, der uns reingereicht worden ist. Und zwar hat er wirklich sich eine ordentliche Opposition aufgestellt. Da haben wir einmal den Namen Johannes Gößling. Ist jetzt hier in der Redaktion noch bekannt gewesen, der Name, Vorstand bei den Stadtwerken gewesen, also schon durchaus einer, der Duisburg kennt, der natürlich dann auch schon eine gewisse Nähe zum MSV Duisburg hat. Dann haben wir Dirk Remmert und jetzt kommt's, in diesem Schattenkabinett, in dieser Opposition ist auch ein gewisser Hans Sapay.
Tja. Unglaublich, ein bekannter Name und wir hatten es gerade auch schon mal angesprochen, über Hans Sapay müssen wir jetzt nicht so viele Worte verlieren, aber allein der Bekanntheitsgrad des Namens
zieht.
Ne? Und wenn du dann siehst, du hast es gerade schon gesagt, also deine Prognose, die du abgegeben hast, das ist eine harte, krasse Opposition für Wald.
Es hat sich ja bis jetzt so ein bisschen so dargestellt, so eine, will Sandrock wirklich, will er nicht. So, und man hat ja irgendwie, ich weiß nicht, bei mir kam so auf, ja, den Ingo Wald, den lassen die eh weitermachen. Und jetzt so eine Kampfansage. Wir müssen allerdings noch eine weitere Person erwähnen, die auch zu dieser Opposition gehört. Das ist Annegret Angerhausen-Reuter. Die ist mir persönlich bekannt, aber auch nur, weil ich sie als Radio Duisburg Reporter schon häufiger auch vor dem Mikrofon hatte und mit ihr häufiger mal geredet habe. Die war nämlich die Pressesprecherin der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung hier in Duisburg. Ne? Also das ist jetzt erstmal, klingt so mega mega Büro, mega mega so zugeknöpft und erstmal wenig spektakulär. Ja, die ist aber tatsächlich im persönlichen Umgang sehr freundlich, sehr hilfsbereit immer gewesen und sie soll halt so ein bisschen auch als Wirtschaftsexpertin, ja, diese neue Regierung, diese neue MSV-Regierung, wenn wir sie weiter so nennen wollen, mit anschieben. Also das sind 5 Namen auf dieser Liste, die Druck ausüben. Mhm. Formulieren wir es erstmal so, die Druck ausüben auf Ingo Wald, denn es ist ja so, hättest du jetzt niemanden gehabt, der sagt, aber ich kann's besser, weil einfach niemand den Job machen will, hätte niemand gesagt, Ingo jetzt aber dann doch raus. Ich glaube, dann wäre der wiedergewählt worden, weil es ist ja uns Ingo so, ne?
Ja, ja.
Und der macht's ja und der brennt ja für den Verein, das tut er auch.
Und ist ein Sympathieträger, darum geht's ja überhaupt nicht.
Aber er ist angezählt.
Mhm.
Und das ja nicht erst seit vorgestern. So, wenn du jetzt hier so ein Team hast, dann musst du, und das wird natürlich dann ein Thema auch bei unserer, beim Streifendienst sein in den kommenden Wochen, und wir werden das natürlich nächste Woche nochmal ein bisschen größer aufarbeiten, dann musst du als MSV-Präsident jetzt aber mal richtig in den Wahlkampf gehen, du.
Ja, das sehe ich genauso. Vor allem, weil man leider ja Wald häufiger mal nachsagt, dass ihm so ein bisschen die Expertise abgeht, was das Fußballgeschäft angeht. Ne? Er hat auf jeden Fall, was den persönlichen Umgang angeht und was seinen Charakter angeht, ist der über alle Kritik erhaben. Ne? Und ich finde, der macht einen super sympathischen Eindruck, aber darum geht's ja nicht. Ne? Und ich möchte jetzt hier nicht gegen den Ingo Wald schießen, weil ich ihn auch persönlich einfach für einen super Kerl halte, aber wenn ich dann lese, wer da zur Wahl jetzt steht, ja. Ne? Alle auch mit einer, Hans Sapper hat ja auch eine MSV-Vergangenheit.
Richtig.
Ne? Alle mit einem gewissen Stallgeruch, und das schreit nach mehr Expertise, gerade bei einem Sandrock, bei einem Sapai, der ja auch Trainer war, lange Spieler. Da würde ich nicht zweimal überlegen, sag ich jetzt mal ganz aus dem Bauch heraus.
Und jetzt überleg mal, also wie wichtig die Spiele bis zum 22. März jetzt werden.
Ja,
ne?
Genau.
Also jetzt, also in dem Moment, in dem dieser Zettel uns hier gerade reingereicht worden ist,
ja.
Ist es für Ingo Wald auf einmal und seine Jungs enorm wichtig geworden, jetzt ja nicht wieder in so eine Form tief zu fallen. Ich weiß nicht, aber vielleicht finden wir das ja raus, wenn wir jetzt natürlich nach der Aufzeichnung so ein bisschen auch unsere Fühlerchen ausstrecken, wie viel Druck das jetzt wieder aufbaut auch. Also wie viel, ne, ich frage mich immer, wie viel bekommt so eine Mannschaft jetzt wohl von sowas mit?
Ich glaube, hatte Ziegner sich da nicht auch mal zu Nebengeräuschen geäußert?
Häufiger, ne? Schon, ne?
Ich glaube, gerade da ist Ziegner auch nicht schlecht darin, sowas abzufedern. Ne?
Ja.
Und ich glaube auch, dass die Mannschaft da sich, dass das nicht so groß die Leistung beeinflussen wird. Also natürlich spielt da Hoffnung mit irgendwie, aber ich glaube nicht, dass das sich groß auf die Leistung auswirkt. Das bedeutet
keine
ja
Ahnung.
Erstmal nichts, ne? für mich als Spieler.
Ja, wenn ich sowas hier als MSV-Fan nur lese, dann geht natürlich bei mir der Spekulationsmodus volles Rohr an. Ne?
Nein,
also ich meine, wir haben das jetzt hier mal eben ad hoc bekommen.
Ja, ey, aber nein, was löst das? Aber was, also der Name Sandrock, der war ja schon länger im Gespräch jetzt.
Genau.
Ne? Aber was löst dieses, wie du es nanntest, Schattenkabinett bei dir aus? Bei mir löst es fast schon wieder diese kleine Euphorie, diese Aufbruchstimmung aus direkt. Also
ja.
Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ich glaube, da wird es vielen Fans ähnlich gehen. Wir gucken mal, wie wir das natürlich, also klar, in der Berichterstattung von Radio Duisburg aufarbeiten, aber wir haben ja hier Gott sei Dank die Plattform, um das auch noch so ein bisschen fetter zu machen, und gucken wir mal, was wir bis nächste Woche so eingestielt bekommen. Auf jeden Fall wird das ein Thema sein. So viel kann ich, glaube ich, schon mal vorweggreifen. Also, jetzt geht's erstmal für dich nach Oldenburg natürlich am Wochenende. Viel Spaß dabei. Und dann nächste Woche würde ich sagen, klar reden wir über Oldenburg, und wir werden auch über das anstehende Spiel gegen München reden, aber es ist durchaus legitim, dann auch mal zu sagen, wie wichtig werden denn die nächsten Spiele? Wie wichtig wird 60? Dynamo kommt dann übrigens auswärts, und dann geht's vor der Mitgliederversammlung noch gegen Verl. Ne?
Mhm.
Just saying. Also das sind ja dann drei Spiele, die eventuell entscheidend sein könnten für die Zukunft von Ingo Wald.
Ja, ne? Absolut.
Also super spannende Ausgangslage. Kann niemand sagen, im MSV Duisburg-Kosmos würde es langweilig werden.
Ja, ich hoffe, ihr seht uns dann jetzt nach, dass das Oldenburg-Segment damit so ein bisschen jetzt kürzer geraten ist,
ja.
Weil diese Breaking News einfach so ein bisschen das alles über den Haufen geworfen
aber
hat.
Aber ihr werdet es ja genauso fühlen wie wir.
Mhm.
Da gibt's jetzt eine Kampfansage.
Ja.
Ja? Da geht's dann halt nicht nur um ein Spiel gegen den VfB Oldenburg, nicht despektierlich gemeint, sondern um richtungsweisende Entscheidung,
ja.
Die anstehen wird.
Wir ja auch darüber geredet haben, ganz kurz. Ne? Ich meine, Sandrock, wir haben doch gerade noch darüber gesprochen. Ausbildungsverein.
Ja.
Da kommt jetzt jemand, der ewig lange auch Talenteförderung beim DFB betrieben hat. Ne? Also auch das Trainerwesen beim DFB in den Junioren-Nationalmannschaften betreut hat. Ey, das ist doch genau das, worüber wir gerade gesprochen haben.
Ja.
Also
spannende Ausgangslage.
Ja,
mehr dazu auf jeden Fall nächste Woche, und ich bin jetzt gerade ein bisschen hyped.
Ja,
ich hoffe, wir konnten das so ein bisschen auf euch übertragen, und ja, wir lauschen dann mal gucken, was jetzt sich beim MSV Duisburg bewegt. Bis nächste Woche.
Macht's gut.
Radio Duisburg.
Streifendienst 1902.